Halbe Stunde mit Ulrich Commerson im Gespräch.
Hallo, schönen guten Abend, lieber Bodo. Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast zu dieser Premiere. Premiere deswegen, weil diese halbe Stunde mit jetzt von mir zum ersten Mal veranstaltet wird. Und wir haben gedacht, Premiere passt ganz gut zu jemandem, der sich mit Premieren auskennt. In letzter Zeit aber nicht allzu viele Premieren erleben durfte. Und weil das so ein bisschen eine traurige Zeit ist für Kunst und Kultur, habe ich gedacht, fange ich doch mal mit einem Thema an, das heute, glaube ich, alle ganz gut finden. In den USA, in Washington, hat es nämlich heute ein großes Kunstwerk, eine Kunstinstallation gegeben, tatsächlich, weil der neue amerikanische Präsident Joe Biden eben nicht so viele Leute wegen der Pandemie einladen wollte. Und um die mangelnde Präsenz der Menschen dort darzustellen, hat er eine Kunstinstallation machen müssen. Ich finde, das macht doch Mut in so einer kunstschweren Zeit, in der Kunst kaum vermittelt werden kann, abgesehen davon, dass es ohnehin, glaube ich, ein ganz guter Tag ist in den USA und hier. Also schön, dass du da bist. Guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, lieber Ulrich. Ich finde es toll, dass ich diese Premiere mit dir gestalten darf am Inauguration Day. Für euch auch.
Ja, ohne Kunst wird's still. So steht's in meinem Facebook-Profil über dem Namen. Bei dir, glaube ich, auch. Bei ganz vielen, die sich der Kunst und der Kultur verbunden fühlen. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute gar nicht so viel rückblickend darüber zu reden, was alles schlimm ist. Bedrückt sind wir alle, aber es hilft ja letztlich nichts. Ich würde ganz gern ein bisschen mit dir darüber reden, was Kunst mit uns eigentlich macht, was Kunst für uns beitragen kann. Und vielleicht hast du eine Antwort, warum fehlt mir das eigentlich im Moment so, dass ich nicht ins Theater gehen kann, dass ich nicht ins Museum gehen kann? Was ist das denn aus Sicht eines Generalintendanten, eines der schönsten Staatstheater dieser Welt, was uns in dieser Gesellschaft durch Kunst und Kultur vermittelt wird?
Ja, die Stille, das ist das Problem. Ich glaube, die Theater sind eben Orte der Begegnung, ist ganz klar. Das ist ja auch das, weshalb wir uns auch hier sozusagen gemeinschaftlich jetzt leider nicht treffen können und bieten die Möglichkeit, eben emphatisches Miteinander zu erleben. Und ich glaube, dieses Miteinander hat uns dieser Coronavirus schmerzlich genommen. Denn dieses Miteinander bedeutet ja auch normalerweise, wenn wir im Normalmodus sind, wir sind im Krisenmodus, dass wir uns austauschen können, dass wir Gemeinschaft erleben, dass uns sozusagen von der Bühne eben auch Sinnangebote gegeben werden, wie wir auch das gemeinschaftliche Leben verstehen können, wie wir darüber reflektieren können, wie wir es vielleicht auch gestalten können. Das ist sozusagen mit dem Blick auch in die Theatergeschichte ganz einfach zu formulieren. Die alten Griechen haben das Theater erfunden, dass man sozusagen in einem Rechtsstaat irgendwie lernt, wie man richtig lebt und richtig handelt. Und sagen wir, diese gesellschaftliche Relevanz hat Theater eben auch heute, aber es hat sich auch weiterentwickelt. Und was uns fehlt, ist sehr viel. Es ist nicht nur der Austausch über Formen des Miteinanderlebens, es ist auch das Ereignis, es ist die Präsenz anderer Menschen, es ist die Nähe, es ist auch der Weg zum Theater, ne? Also für mich hat Theater oder Kultur auch immer etwas Rituelles. Also wir verabreden uns mit anderen Menschen, wir kaufen eine Theaterkarte oder lösen einen Gutschein ein und da beginnt ein Ritual des sozialen Miteinanders. Und das fügt sozusagen eine Gesellschaft zusammen und findet, das ist momentan besonders wichtig und wir erleben auch die Abwesenheit dieses sozialen Kitts besonders schmerzlich in einer Zeit deshalb, weil die Gesellschaft ja momentan nicht nur durch Corona ein bisschen auseinander zu driften droht.
Gut, ich gehöre nicht unbedingt zu denjenigen, die sagen, dass in auch der schrecklichsten Entwicklung immer irgendwas Gutes steckt. Ich glaube, das kann man so automatisch nicht sagen, aber ich glaube, wir müssen schon zusehen, dass wir aus den Dingen, die wir so erleben, auch aus dieser Stille, die wir zurzeit erleben, auch was Neues, Produktives entwickeln. Wir haben viel miteinander gesprochen im letzten Jahr über die Frage, wie können wir es schaffen, die Theater aufzuhalten? Was macht das auch mit den Menschen im Theater? Kannst du auch irgendwie feststellen, dass das jenseits der depressiven Stimmung, in der wir, glaube ich, alle sind, es durchaus auch neue Akzente gibt, dass es auch einen neuen Blick auf auf das gibt, was Theater in unserer Gesellschaft für eine Funktion haben soll?
Auf jeden Fall. Also das fing eigentlich schon im ersten Lockdown an, so im März, im Frühlingslockdown, als wir gewissermaßen diese Abwesenheit auch unserer kreativen Arbeit als etwas sehr Schmerzliches erlebt haben und als es plötzlich auch eine gesellschaftliche Diskussion gab darüber, auch seitens der Kulturschaffenden selber, warum das Theater eben scheinbar nicht systemrelevant ist. Und plötzlich haben wir uns über uns selber auch Gedanken gemacht, auch in den, sagen wir, Berufsverbänden, aber auch selber sozusagen versucht, Position zu beziehen. Wir haben auch schon im ersten Lockdown gemerkt, dass wir unsere Stimme erheben müssen und sagen müssen, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir leisten nicht nur einen wirtschaftlichen Beitrag für das Gemeinwesen, sondern eben auch einen sehr wichtigen emotionalen und intellektuellen Beitrag zu einem Bestand der Gesellschaft. Wir liefern auch Transzendenz. Und dass wir gemerkt haben, wir müssen uns positionieren, wir müssen auch mal sagen, wo wir in dieser Gesellschaft, auch nicht nur in der Stadtgesellschaft, sondern insgesamt auch stehen. Das haben wir gelernt durch die Abwesenheit unserer Arbeit. Und das war so ein wichtiger Impuls, auch nach innen in den Betrieb, der uns dann auch motiviert hat, jetzt sozusagen über den Lockdown hinweg neue Formate zu erfinden. Und es ist dadurch schon so im Frühjahr eine neue Kreativität entstanden, auch natürlich aus der Not heraus. Wir hatten nicht wirklich eine Perspektive, aber wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern gesagt, okay, mit welchen Abwesenheitsformaten können wir arbeiten, wir können ja die Digitalisierung nutzen, wir können ja auch die Digitalisierung für uns erweitern. Das sind ja auch durchaus Lernprozesse gewesen, auch durchaus technologisch, die uns weitergebracht haben und die uns jetzt auch im zweiten Lockdown, jetzt im Winterlockdown durchaus auch neue Repräsentationsmöglichkeiten eröffnet haben. Wichtig war wirklich dieser politische Impuls zu sagen, hallo, wir sind wichtig, weil wir das und das für die Gesellschaft leisten, weil wir auch einen Beitrag zur Bildung leisten, weil wir einen Beitrag zur Freizeitgestaltung leisten. Ich fand es immer problematisch, dass wir als Theaterleute oder als Kulturinstitutionen uns immer so drüber aufgeregt haben, dass wir in einem Atemzug mit, sag ich mal, Freizeiteinrichtungen und Spielhallen und natürlich auch Bordellen genannt werden. Das ist schrecklich und es war auch gut, dass wir deshalb auch gesagt haben, wir müssen da ein anderes Ranking haben. Aber wir sind auch ein Teil sozusagen des Eskapismus, der wichtig ist. Und all diese selbstreflektiven Momente, die waren schon sehr wichtig. Und jetzt im Winterlockdown haben wir zumindest mal diese erweiterte Digitalisierung wieder für uns nutzen können. Ich denke, das sind auch sicherlich Formate entstanden, eine Verbindung zwischen analogem und digitalem Theater, die wir auch in der Zukunft nutzen. Und auch vielleicht ein bisschen ein gestärktes Selbstbewusstsein und auch die Wichtigkeit, dass wir uns auch in die politischen Räume sozusagen mehr bewegen müssen. Aber jetzt ist sozusagen ein Punkt erreicht, wo diese Motiviertheit so ein bisschen abbricht. Und jetzt fehlt uns wirklich eine Perspektive, nicht nur wir als Theater, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Und dieser Gleichklang zwischen der, sagen wir mal, gesellschaftlichen Krise oder Depression und auch der kulturellen, der ist jetzt schon sehr, sehr klar, dass wir sozusagen jetzt auf dieser selben Ebene uns bewegen. Ne?
Das heißt, Corona verändert auch das, glaubst du, was künftig im Theater stattfinden wird? Oder zumindest mal verändert es, das merke ich bei mir, so dieses Gefühl der Abwesenheit und dessen, was mir da fehlt. Also manchmal ist das ja ganz komisch, dass man erst merkt, was man an bestimmten Errungenschaften hat, wenn sie plötzlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da ist diese Abwesenheit von Kultureinrichtungen, nicht mehr die Möglichkeit zu haben, mal spontan zu gucken, was läuft denn für eine Ausstellung gerade im Museum oder welches Theaterstück läuft denn gerade in welchem Haus und wo kann ich mich nicht nur ablenken, sondern auch mich mit dieser Gesellschaft auseinandersetzen. Das merkt man komischerweise erst dann so richtig, also fast schon schmerzhaft, wenn es nicht mehr da ist.
Ganz genau. Und dieses sich zurückziehen, auch jetzt in die privaten Räume und auch jetzt vor allem in der Kultur, in die digitalen Räume, schafft zwar einerseits neue Möglichkeiten und auch neue Perspektiven für eine andere Art von Ästhetik, das ist ganz klar, aber es macht auch den Phantomschmerz sehr stark. Und vielleicht ist es auch ganz gut. Also klar, es wird sich das Theater oder die Kultur auch programmatisch und ästhetisch sicherlich ändern. Auch das Publikum wird sich wahrscheinlich verändern. Wir wissen ja nicht, wie das Publikum nach Corona aussieht. Ne? Also wir versuchen natürlich, einen Kontakt zu halten, auch zu unserem Stammpublikum, zu den Abonnentinnen des Hauses, zu den Schülern, zu allen, die sozusagen Teil unserer Theatergemeinde sind. Aber die Verstörung ist unberechenbar und vielleicht ändert sich gar nicht so wahnsinnig viel, was sozusagen das Publikumsverhalten anbelangt. Aber vielleicht verändert sich auch sehr viel. Also die einzige Gewissheit, die wir ja momentan haben, ist die Unsicherheit. Und das ist auch eine Lehre, dass wir mit Unsicherheit kreativ umgehen müssen. Und dass vielleicht unsere Gesellschaft auch lernen muss, dass das nicht immer alles sozusagen vorwärts geht. Wir sind zu einem Stillstand gezwungen worden. Das ist ein großer Schock. Und wir haben versucht, in diesem Stillstand sozusagen nicht stehen zu bleiben, sondern zu überlegen, was kann danach kommen? Was kann nach dieser Schockstarre kommen? Und erst heute hatte ich eine Opernleitungsrunde und wir haben schon auch überlegt, wie sieht denn so ein postpandemisches Theater aus? Können wir mit großen Besetzungen arbeiten? Müssen wir weiterhin Abstandsregeln auf der Bühne einhalten, die wir ja auch erarbeitet haben? Welches Publikum erreichen wir mit welchen Stücken? Auch so im Deutschen Bühnenverein wird viel darüber gesprochen, wie wir sozusagen etwas verändern, was jetzt vielleicht verloren geht oder ob wir das wieder zurückholen können, was uns wichtig war. Und allein durch die Abwesenheit von diesen Dingen und allein über diesen Diskurs steigt auch der Wert und auch das Selbstbewusstsein. Und ich finde, das ist etwas, was wir aus der Krise mitnehmen müssen, dass wir stärker sozusagen auch selbstbewusster auftreten und sagen, wir haben etwas erreicht oder das Theater hat etwas erreicht, was ein guter Bestand ist und jetzt müssen wir sozusagen in neue Wege beschreiten. Einerseits durch die Not, andererseits vielleicht können wir daraus etwas auch etwas Neues lernen, vielleicht ein neues Publikum gewinnen, neue Öffnungsprozesse angehen, die vielleicht mit der Digitalisierung jetzt auch etwas zu tun haben. Also diese Ungewissheit oder diese Sicherheit der Ungewissheit kann auch eine Kraft sein, oder das versuche ich zumindest als daraus eine Kraft zu ziehen und auch zu sagen, wir müssen vielleicht auch in unseren Verabredungen nicht flexibler werden, aber wir müssen vielleicht sozusagen mit Blick auch auf die Solo-Selbstständigen, ist das ein Thema, was mich sehr umtreibt, vielleicht müssen wir mehr sichere Arbeitsverhältnisse schaffen auch. Das ist ein ganz konkretes Thema, was sich jetzt auch ergeben hat. Wir müssen vielleicht die Solo-Selbstständigen doch noch mehr anbinden, neue Vertragsformen finden, neue Verlässlichkeiten entwickeln, auch sozusagen im Vertragswesen. Also es sind ganz viele Themen, die sich momentan so auftun und die wir vielleicht kreativ nutzen können.
Es gibt mir die Gelegenheit, mal zu zwei Dingen auch ein Dankeschön loszuwerden, auch an dich, an viele andere auch, aber stellvertretend an dich, weil zu Beginn im März des letzten Jahres, als plötzlich deutlich wurde, jetzt werden hier Einrichtungen geschlossen und da bleiben Menschen auch zurück, Kulturschaffende zurück, hatte ich ja zusammen im Kulturforum der Sozialdemokratie so einen Spendenaufruf gestartet. Hauptziel war gar nicht unbedingt, natürlich war ein Ziel auch Spenden reinzuholen und die in Nothilfe zu geben, aber ein ganz wichtiges Ziel war eigentlich und übergeordnetes Ziel, überhaupt auf diese Situation hinzuweisen, denn man hat damals gar nicht darüber gesprochen im ersten Aufschlag, was mit den Kulturschaffenden ist. Also erstmal herzliches Dankeschön nochmal, dass du da so spontan bereit warst, das zu unterstützen mit deinem Namen, aber auch darüber hinaus. Und das zweite große Dankeschön auch dafür, dass es im Theater gelungen ist, auch sozialer Verantwortung gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die jetzt plötzlich ohne Aufträge da gestanden haben, die ganzen Freien, die ihr habt, auf die ihr ja angewiesen seid, auf die Theater auch angewiesen sind, dass die auch den nötigen Rückhalt hatten. Stellvertretend dir, und ich weiß, dass du da eine Menge für getan hast und mir auch ein bisschen vorbildhaft hier im Saarland, am Saarländischen Staatstheater gewesen sind.
Ja, vielen Dank. Also auch der Impuls war wichtig, weil er hat eben auch ein Augenmerk gerichtet auf etwas, was, wie du es auch andeutest, so ein bisschen ausgeblendet war viele Jahre lang, nämlich ein Wechselverhältnis, ein dialektisches Wechselverhältnis zwischen sozusagen den freischaffenden Solo-Selbstständigen und den Institutionen. Man hat sehr lange so über das Verhältnis institutionalisierte, festgeförderte Kultur und freie Kultur diskutiert. Man hat dann oft behauptet, da gibt es auch ästhetische sozusagen Unterschiede. Das hat sich so ein bisschen ausgeglichen, finde ich, in den letzten Jahren. Aber dieses wirklich dialektische Arbeitsverhältnis zwischen der freien Szene oder den Solo-Selbstständigen und den festen Kultureinrichtungen, das ist durch die Krise nochmal sehr klar geworden, nämlich durch, dass man in einem gegenseitigen ja, schon auch Abhängigkeitsverhältnis, aber in einem gegenseitigen sozusagen Bezugsverhältnis ist und man sich da auch gegenseitig unterstützen muss. Und ich finde auch, also sozusagen auch euer Impuls war da sehr wichtig, zu sagen, wir müssen da was tun und es ist auch ganz konkret Geld, was da in die Hand genommen werden muss oder auch akquiriert werden muss. Vielen Dank dafür. Aber es müssen auch Strukturen geschaffen, um solche Ausnahmesituationen zu kompensieren. Das ist ja auch so eine Lehre, dass es eben nicht immer sozusagen ungestört vorwärts geht, sondern dass wir Modelle entwickeln müssen, wie wir auch mit solchen chaotischen Unterbrechungen, sage ich mal, auch gut umgehen können und unsere soziale Verantwortung dadurch nicht verlieren. Und gemeinsam mit Matthias Almstedt haben wir gerade für die Solo-Selbstständigen so eine Art Aushilfs- oder Ersatzhonorar, Ausfallshonorarmodell entwickelt, auch durch Rückendeckung und Unterstützung der Landesregierung. In der Tat wirklich vorbildlich, auch bundesweit. Da sind wir auch wirklich sozusagen ganz an vorn an der Spitze. Also da hatte Saarland mal wieder die Nase vorn, was ich toll finde, auch in der sozialen Verantwortung, auch im Geist der Solidarität. Und das muss jetzt wirklich, aus dem müssen jetzt auch Strukturen gebildet werden. Und da laufen sehr viele Diskussionen. Und wenn wir dann sogar über ein postpandemisches Theater sprechen, dann denke ich, dass man da auch einen ganz anderen Augenmerk drauf gerichtet haben wird und andere Strukturen hergestellt haben wird.
Das mit der Postpandemie dauert leider noch ein bisschen, fürchte ich. Nach all dem, was wir jetzt auch wieder diese Woche gehört haben, mit der Veränderung, den Mutationen dieses Virus und was das mit uns macht. Ich stelle so ein bisschen fest, dass zumindest mal in meiner Erfahrungswelt für mein Empfinden seit Beginn der Pandemie da so ein paar Phasen immer ablaufen. Es kommen bestimmte Dinge in den Fokus, die auch wieder nach hinten rücken. Selbstverständlich gibt es Riesenthemen wie, was ist eigentlich mit der Betreuung von unseren Kindern, mit der Bildung von unseren Kindern, wer bleibt dort womöglich auf der Strecke, was können wir dafür tun? Eine Diskussion, die in meinen Augen sehr technokratisch gerade in diesen Ministerpräsidentenkonferenzen geführt wird, weil dieser Bildungsauftrag, der da ist und das, was dass Bildungsauftrag eben nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern dass es auch darum geht, soziales Miteinander zu erleben. Ich glaube, da müssen wir auch gemeinsam als Gesellschaft dran arbeiten, dass darüber mehr gesprochen wird. Ich gehöre nicht zu Verschwörungstheoretikern. Ich habe keinen Aluhut auf. Ich nehme dieses Virus verdammt ernst und wir müssen aufpassen. Und es hat viele Opfer gebracht, viele Menschen Leben schon gekostet. Und es ist uns immerhin gelungen, das Gesundheitssystem nicht insgesamt in die Knie zu zwingen bei uns. Aber was in meinen Augen noch zu wenig in der öffentlichen Diskussion ist, sind die anderen gesellschaftlichen Schäden, die dadurch verursacht werden und wie wir damit umgehen. Was das auch in Menschen bewirkt, diese Leere. Also ich merke es bei mir auch. Ich habe auch, ich will nicht sagen, ich bin tief depressiv, aber ich habe auch so Durchhänger, wo ich zwischendurch sage, oh, ich kann es überhaupt nicht mehr ertragen und schalte diese ganzen Virologen weg. Und ja, ich würde mir schon wünschen, dass auch ein paar Theatermacher dann mal in den Talkshows sind. Und zwar nicht nur, um über die prekäre Situation von Künstlerinnen und Künstlern zu reden. Ja, das hat seinen Platz. Ich glaube, das kommt langsam auch. Aber auch stärker noch mal darüber zu reden, warum so eine offene Gesellschaft, so eine Demokratie auch eine lebendige Kultur braucht, die sich mit einmischt und die auch auf die emotionale Seite unseres Zusammenlebens hinwirkt. Also das ist so ein bisschen Wunsch an uns alle, dass wir das auch noch mal, auch hier in der saarländischen Öffentlichkeit, vielleicht auch als Vorreiterinnen und Vorreiter noch mal nach vorne bringen und diesen Diskurs verstärken.
Der ist sehr wichtig, denn ich finde, so eine Kulturarbeit oder die Kulturtechniken, die wir anwenden, die ist ja sehr vernetzt. Es ist ja nicht nur so, dass wir Performances herstellen, sondern wir gehen sozusagen in den Bereich der Bildung, wir gehen in den Bereich des gesellschaftlichen Lebens auch sozusagen. Das Theater in seinem Ursprung war so ein bisschen immer so einerseits emanzipatorisch sozusagen, das Individuum, das sich selber setzt und irgendwie absetzt von der Gesellschaft oder von dem Schicksalsspruch der Götter oder des Menschen und dass sich dagegen auflehnt. Das ist also ein Urkern eines dramatischen Konflikts. Andererseits dann später sozusagen dieses Theater der Repräsentation, wo eine bestimmte soziale Klasse sich selber darstellt Und beide Dinge schwingen ja auch heute noch mit, finde ich. Das ist sehr wichtig. Und gerade auch dieses Repräsentative, das ich jetzt gar nicht mehr sehe in einer Selbstdarstellung einer herrschenden sozusagen Bildungsklasse, sondern Repräsentation im Sinne, ich bin ein Teil einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft und kann mich da rein integrieren. Und wir sind sozusagen, wenn wir im Theaterraum sind, jenseits von bestimmten sozialen Grenzen oder diese Grenzen müssen wir aufmachen. Diese Form von Repräsentation des eigenen, des Ich, das müssen wir viel stärker in den Vordergrund stellen und auch noch sozusagen da noch Formen finden, dass das noch möglicher wird. Und das zeigt ja diese Krise eben auch. Und das ist das, was ich mich postpandemisch auch meine. Da müssen wir gemeinsam überlegen, wie sich da Kultureinrichtungen noch anders öffnen. Also dieser berühmte Spruch, ja, wir gehen in die Stadtgesellschaft rein. Das ist ja dann immer sozusagen die Hauptaussage, wenn man sich um eine Führungsposition sozusagen auch bewirbt. Und es wird ja immer sozusagen erwartet. Aber das muss jetzt mal ganz konkret werden. Wir können ja auch sozusagen sprachliche Grenzen überwinden. Etwas, woran wir hier auch arbeiten, hier auch gerade im Saarland, wo wir doch sozusagen auch einen Sprachmix haben und eine sehr bunte Gesellschaft, wie können wir diese Diversität wirklich konkret auch sozusagen in unserer Theaterarbeit, im Publikum auf der Bühne auch abbilden? Und wie können wir dennoch sozusagen ein Theater auch der Illusionen schaffen und der Empathie, und wie können wir dennoch die Tradition, die unser altes abendländisches Theater eben auch hat, weiter in die Zukunft tragen, ohne das Ganze sozusagen aufzugeben. Das ist momentan sehr, sehr schwierig, da eine richtige Form zu finden. Die Gesellschaft verändert sich, sie wird sehr divers. Wir müssen Technik entwickeln, dass wir mit dieser Diversität auch gut umgehen, dass wir da auch Strukturen schaffen, dass wir das erhalten. Dazu muss ein Theater oder eine Kultureinrichtung auch einen Beitrag leisten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine Tradition und auch sozusagen eine gewisse Verpflichtung eines kulturellen Erbes. Das hat nichts mit Konservativismus zu tun, aber auch das müssen wir sozusagen für die Zukunft retten und auch übersetzen. Ne? Und gewisser, ich mag ja diesen Begriff des Interkulturellen gar nicht, ne? Weil da werden immer sozusagen so verschiedene Konflikte oder es werden Grenzen aufgezeigt. Interkulturell heißt immer noch, es gibt immer dazwischen noch eine Grenze, die nicht zu überwinden ist. Ich gehe da immer lieber mit dem Sozialphilosophen Wolfgang Welsch, der spricht von Transkulturalität. Die Dinge müssen sich vermischen. Und das ist ja hier im Saarland, leben wir das ja eigentlich, ne? Auch mit der Sprachvermischung. Und da müssen wir, glaube ich, noch weitergehen und auch noch Techniken weiterentwickeln. Und das ist die große Herausforderung für die Zukunft, ne? Und ich hoffe da sehr, dass uns da gemeinschaftlich viel einfällt. Das kann aber nur funktionieren, wenn die Strukturen stabil bleiben, also auch wenn wir weiterhin handlungsfähig bleiben als Kulturinstitution, wenn wir auch unser Publikum haben, wenn wir dennoch sozusagen einen Kern unserer Kernkompetenz auch erhalten können, aber wenn wir dann uns auch sozusagen unsere Kulturtechnik noch erweitern können, ne? Und nicht nur in dem Bereich sozusagen der ästhetischen Bildung, wo wir schon viel leisten, sondern vielleicht auch wirklich noch in die Akquise sozusagen ganz neuer Publikumsschichten und sozusagen jenseits der Sprachbarriere, die noch ein großes Hindernis ist für viele, eben zu uns zu kommen.
Mhm. Aber mein Empfinden ist, dass es leider im Moment in eine andere Richtung geht. Und das war vor Corona auch schon der Fall und hat sich in meinen Augen verstärkt. Vielleicht wird es nur stärker sichtbar dadurch, dass diese Vermischung im Alltag nicht mehr so stark stattfindet. Ich weiß, es ist ja auch gewünscht, dass wir uns jetzt nicht unmittelbar treffen. Aber ich habe mich mit einem Begriff immer sehr schwer getan und ich verwende den bis heute nicht gerne. Das ist dieser Begriff des Social Distancing. Ich finde, das ist eigentlich eine Katastrophe, einen solchen Begriff zu verwenden. Mein Englisch ist nicht besonders gut und ich weiß gar nicht, ob das jetzt sprachwissenschaftlich völlig falsch ist, aber ich habe immer gesagt, eigentlich müssten wir den Begriff umdrehen und müssten von Distant Socializing sprechen. Also wie können wir trotz Distanz auch Gesellschaft und Gemeinschaft stiften und erleben? Was ich allerdings zurzeit zumindest aus der politischen Brille feststelle, ist, dass alle sich nur auf sich selbst und auf ihre eigene Blase, ihre eigene Gruppe konzentrieren. Ich will jetzt niemanden angreifen, aber bei Schule geht's in der öffentlichen Wahrnehmung plötzlich zunehmend um Interessenvertretung einerseits von Lehrern, dann aber auch wieder von Eltern, die sagen, meine Kinder müssen betreut werden. finde, die Kinder sollten eigentlich an erster Stelle dabei stehen, was sind die Bedürfnisse von Kindern. Aber die Frage ist ja, wie schaffen wir es, deutlich zu machen, dass wir aufeinander angewiesen sind? Eigentlich merken wir das durch Corona. Wir sind darauf angewiesen, vernünftig miteinander umzugehen. Diesmal vielleicht jetzt auf eine räumliche Distanz miteinander umzugehen, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Aber das reicht ja nicht, wenn nur jeder sich zurückzieht auf sich. Und im Theater gibt's das ja auch durchaus. Ich weiß das noch, wie verschiedene Gruppen innerhalb eines Theaters sich auch bilden und sich dann auch zurückziehen. Ist das jetzt auch deutlicher geworden oder ist das nur so eine allgemeine gesellschaftliche Bewegung? Man kann bei euch eher sagen, ihr seid zusammengerückt.
Naja, also sagen wir mal, in der ersten Welle ist man erstmal zusammengerückt. Da war ein sehr starker Geist der Solidarität, eben um sozusagen aus der Krise irgendwie rauszukommen, schnell wieder in einen Spielmodus zu kommen. Ich mag den Begriff der sozialen Distanz auch überhaupt nicht. Was wir hier praktizieren, ist körperliche Distanz. Also wir versuchen auf der Bühne und im Orchestergraben und in den Büros Abstand zu halten. Abstand halten hat auch was mit Respekt und Achtsamkeit zu tun. Das ist durchaus eine Errungenschaft, die sehr gut ist und die wir sozusagen auch im postpandemische Zeiten natürlich mitnehmen sollten, die auch künstlerisch durchaus jetzt kreativ umgesetzt wird. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie künstlerische Formate entstehen, ohne dass man sozusagen die Distanzregeln wirklich bemerkt. Aber was so den Geist der Solidarität anbelangt, der jetzt im zweiten Lockdown wird es schwieriger, weil wir uns fehlt die Perspektive. Man hat einen sozusagen gemeinsam, hat man eine Krise überwunden, man ist sozusagen in eine andere Phase gemeinsam geschritten. Und jetzt, dann gab es einen Impuls im Herbst, wo wir einen Öffnungsprozess hatten, wo wir sozusagen in eine neue Normalität, auch was den Bühnen- und Kunstbetrieb anbelangt, zurückgekehrt sind. Und jetzt fehlt so ein bisschen sozusagen die Perspektive. Und aufgrund dieser bricht jetzt sozusagen auch der Geist der Solidarität so langsam, bröckelt er zumindest. Es ist schwierig, das zusammenzuhalten, auch ganz, ganz konkret betrieblich. Und auch den Kontakt zum Publikum und zu unseren Partnern zu halten, das war im ersten Lockdown einfacher als jetzt. Das heißt, es wäre sicherlich gut, wenn wir jetzt sozusagen wieder den Blick nach vorne richten, in die Sonne richten und sagen, wir können sozusagen postpandemisch uns wieder begegnen. Und das, was wir gewonnen haben an neuer Solidarität, an Achtsamkeit, an Respekt, das sollten wir sozusagen in die neue körperliche Nähe und in die neue soziale Nähe auch mitnehmen. Und ich hoffe, dass da sozusagen jetzt kein Bruch ist und man sich komplett wieder zurückkehrt zu einem Ursprungszustand, den wir sowieso so nie wieder erreichen werden.
Vielleicht kriegen wir das aber hin, dass das nicht auf einen Bereich dann beschränkt bleibt. Also die Kulturschaffenden haben, glaube ich, schon zusammengefunden und zumindest gegenüber der Politik ihre Stimme erhoben. Ich glaube, dass wir als Landtag da auch ganz vernünftig drauf reagiert haben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch die Chance nutzen, diese Beschränkung auf einen Bereich zu überwinden. Ich stelle mir gerade so ein bisschen spontan vor, dass man mal versucht, alle zusammenzubringen, nicht nur nach einem Berufsfeld, also nicht nur die Kulturschaffenden, sondern auch die Kinderärzte, die zum Beispiel einen richtigen Blick, glaube ich, auf viele Dinge haben, die im Moment vor lauter Virologie, die wichtig ist, aber die vor lauter Verengung auf einen Aspekt keine Rolle spielt. Die Psychologinnen und Psychologen, finde ich, müssen wir stärker auch hören und viele andere, die sozialen Berufe. Was ist mit den Pflegerinnen und Pflegern? Vielleicht gelingt uns das jetzt in der neuen Phase auch deutlich zu machen, dass es nur in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinsamkeit, in der Vielfalt auch tatsächlich gelingen kann. Ich sehe auf die Uhr, es ist schon eine halbe Stunde vorbei. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist, Bodo. Ich will dir trotzdem die Gelegenheit geben. Ich glaube, das können wir noch machen, darauf auch noch mal eine Replik zu machen. Ich glaube, wir müssen unsere Gespräche fortsetzen, aber demnächst dann hoffentlich auch noch mal nach einer Theaterpremiere, bei einer Premierenfeier, Spätzle-Essen oder das steht noch aus, du bist noch zum Schwenken bei mir zu Hause eingeladen, das konnten wir wegen Corona nicht mehr machen. Freue mich jedenfalls drauf und danke dir schon mal für diese halbe Stunde, die ich mit dir verbringen durfte.
Ich bedanke mich ganz herzlich und bitte bleib gesund und vielen Dank für alles und ich glaube, dass wir da gut durchkommen gemeinsam.
Okay, mach's gut.
Danke.
Ciao. Bye-bye.